Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen aus Frankfurt. Lieber Klaus, sag mir, dass bei dir auch die Sonne scheint.
Ja, das ist nämlich deswegen so, weil ich auch in Frankfurt bin. Das könnte sogar am Ende die gleiche Sonne sein.
Mensch, jetzt wollte ich, dass du mir sagst, du sitzt in L.A. Oder, weißt du, irgendwo Schönes. Aber ja, du bist auch im wunderschönen Frankfurt, das weiß ich auch. Aber ich dachte,
ja, vielleicht gehe nachher in den Simulator, da kann ich mich ja dann nach L.A. beamen, ja. Aber da kann ich auch einstellen, dass die Sonne scheint oder dass es schneit. Da kann man alles einstellen.
Ja, wir sind ja irgendwie Luftlinie. Wie weit entfernt voneinander diesmal?
Keine Ahnung, 5 Kilometer? Also bestimmt nicht mehr.
Ja.
Oder 10.
Ja, ist witzig. Das hatten wir selten. Ne?
Das ist richtig.
Tatsächlich. Ja. Ja, ich nehme dich heute mit in eine wunderschöne Stadt, gedanklich natürlich, nämlich nach Trier.
Ah ja.
Kennst du Trier?
Also nur von Wikipedia, weil ich war, glaube ich, noch nie dort.
Ich war schon mal da. Ich war schon 2-3 Mal da. Ich habe früher mal tatsächlich in der Nähe gewohnt, nämlich in Pirmasens. Und Trier ist jetzt nicht so weit weg von Pirmasens. Und da es eine wunderschöne Stadt ist, habe ich da auch schon mal Ausflüge gemacht, sogar übernachtet. Die haben nämlich auch schöne Spa-Hotels da. Mhm. Und es ist halt eine schöne Studentenstadt. Ich finde, Studentenstädte sind irgendwie besonders.
Ja, das stimmt. Sie haben nur leider keinen Flughafen. Deswegen war ich wahrscheinlich noch nicht da. Aber sonst hast du vollkommen recht.
Ja, ich glaube, die nächsten Flughäfen sind Luxemburg, glaube ich.
Oder Saarbrücken oder wahrscheinlich
Saarbrücken,
sogar Frankfurt.
Genau. Ja, genau, Saarbrücken. Jetzt kam ich aufs Kaiserslautern, aber da ist ja kein Flug. Ich wollte eigentlich Saarbrücken sagen, aber...
Die Geschichte mit Kaiserslautern habe ich dir schon mal erzählt. So. Mit der Frau, die eingestiegen ist und gefragt hat, ob wir nach Kaiserslautern fliegen. Ne? Weißt du, kannst du dich erinnern?
Ja, ich kann mich erinnern.
Weil da draußen an dem Flugzeug Kaiserslautern dran stand, hat sie gedacht, wie bei der Bahn, wir fliegen nach Kaiserslautern.
Naja, jetzt kommen wir zurück nach Trier.
Genau.
Ich hatte gestern eine sehr wunderschöne telefonische Begegnung mit einer jungen Frau aus Trier, die sich mit mir über ihre Flugangst unterhalten wollte. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich, also ich bin einfach kein Fachmann oder ich bin kein Experte zu dem Thema, ne? Aber ich dachte, wenn es ihr ein gutes Gefühl vermittelt, dann nehme ich mir die Zeit und wir telefonieren mal. Und wir haben gestern telefoniert und sie hatte so viele Fragen, auch so viele Fragen, die ich gar nicht beantworten kann, weil eigentlich ein Pilot dafür notwendig wäre. Und dieses Gespräch war so nett, vor allem, weil sie erzählt hat, dass sie gestern erst vorgestern die Folge mit Foucault sich angehört hat und daraufhin beschlossen hat, einen Dauerauftrag einzurichten. Und das fand ich so großartig.
Cool.
Deshalb, weil diese Folge ja schon so lange zurückliegt und trotzdem Menschen dazu bringt, heute noch aktiv zu werden und zu helfen.
Ja.
Und naja, auf jeden Fall haben wir uns super unterhalten und ich habe dann spontan beschlossen, sie heute in unsere Folge einzuladen.
Ja, cool.
Und ich bin jetzt gespannt auf ihre Fragen und auf deine Reaktion tatsächlich.
Ja, da bin ich auch gespannt.
Du weißt, ich habe dich gestern nicht erreicht und irgendwie habe ich gedacht, ich mache einfach.
Ja, klar, immer machen, finde ich super.
Genau, und das war jetzt meine Überraschung. Und ich hole sie jetzt kurz rein in unseren Podcast, nämlich die liebe Lisanne aus Trier. Hallo Lisanne, bist du da?
Hallöchen, ja, ich bin da.
Ja, wie schön. Ich liebe ja Spontanität und Menschen, die einfach spontan sagen, ja, da kann ich, da habe ich Zeit. Und ich bin total happy, dass das jetzt heute geklappt hat.
Ja,
wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich freue mich total, dass das so spontan geklappt hat und auch, dass ich eingeladen worden bin.
Ja, ich stelle euch mal vor. Klaus, Lisanne, Klaus.
Hallo, grüß dich, Lisanne.
Hallo, Klaus.
Genau, ja, ich habe jetzt Lisanne einfach mal gefragt oder sie gebeten, all ihre Fragen vorab schon mal zu notieren, die sie uns heute stellt. Aber ich würde gern damit beginnen, dass sie sich erst mal vorstellt, ein bisschen was über sich erzählt. Und dann können wir auf deine Fragen eingehen.
Ja, soll ich anfangen?
Ja, du
wirst,
ja.
Super gerne. Genau, ich bin die San. Ich arbeite als Krankenschwester jetzt seit fünf, sechs Jahren. Und ich liebe es zu reisen. Habe aber, ja, wie jetzt bereits schon erwähnt, Flugangst. Und bei meiner letzten Langstreckenreise, das war im November letzten Jahres, habe ich so das erste Mal der Crew, also proaktiv Bescheid gegeben, dass ich einfach Angst habe. Und das war einfach so toll, weil sich die Crew auch dann wirklich gut um einen gekümmert hat und ich das erste Mal so, ja, 6-7 Stunden sogar schlafen konnte bei einem Flug, was vorher noch nie gegangen ist. Ja, und dann kann ich mich erinnern, dass ich dann aus dem Flugzeug raus bin und mir so dachte, so wow, also wie toll war das, weil ich auch einfach so fasziniert war von der Crew an sich und von dem Zusammenhalt untereinander und weil man einfach richtig gemerkt hat, wie viel Spaß die Leute bei der Arbeit haben. Ja, das hat mich einfach fasziniert und seitdem sauge ich tatsächlich gefühlt alles auf, was so mit Flugbegleiterleben und Luftfahrt zu tun hat. Und dann habe ich auch relativ schnell euren Podcast entdeckt. Ja, und jetzt habe ich mir so ein bisschen tatsächlich zum persönlichen Ziel gesetzt, dass ich meine Flugangst überwinden kann und vielleicht auch irgendwann mal als Flugbegleiterin arbeiten könnte. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt bei euch sein darf und sogar meine persönlichen Fragen nochmal stellen kann.
Wahnsinn, sehr cool. Also ich bin total begeistert. Mascha hat mir nur erzählt, dass ihr telefoniert habt, aber gar nicht erzählt, worüber ihr alles gesprochen habt und was du so erlebt hast. Insofern, ja, ich bin total begeistert und freue mich total, dir vielleicht einige Fragen beantworten zu können.
Super.
Vorab, wir sind ja keine Flugangstexperten, das schon mal vorab. Und ich denke, da können wir auch nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen, was du da machen könntest oder wohin du gehen kannst. Aber wir können vielleicht aus unserer Perspektive als Flugbegleiterin und als Pilot mal so ein paar Fakten erläutern, die dir vielleicht helfen können, deine Unsicherheit zu nehmen. Oder ich sag jetzt mal, Dinge, die du dich fragst, die können wir vielleicht beantworten. Aber ich glaube, also ich habe ein bisschen was darüber gelesen, vielleicht können wir uns darüber auch nochmal unterhalten. Und ich kenne tatsächlich wirklich viele Leute, die darunter leiden. Und diese Angst ist einfach irgendwann entstanden. Also sie hat nicht immer Angst, sondern die ist irgendwann einfach mal entstanden.
Genau.
Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Also ich fände vielleicht noch ganz kurz was zu sagen. Die Angst ist ja in der Regel, immer irrational, also beruht nicht auf irgendwas, was man persönlich erlebt hat, sondern in der Regel findet sie nur im Kopf statt. Und die meisten oder sagen wir mal so die Hälfte der Menschen an Bord hat sicherlich leichte oder latente Flugangst. Und der erste Schritt, den du ja schon gemacht hast, ist immer, dass man das sagt, dass man quasi offen damit umgeht. Dadurch verschwindet diese Angst vielleicht nicht ganz, aber sie wird auf jeden Fall besser und man kann besser damit umgehen und man hat Menschen, die einem eben auch helfen. Und genauso hast du es ja erlebt, oder, Lisanne?
Genau. Und die einem vor allem auch wirklich richtig gut helfen können. Also ich habe dann im November letzten Jahres gemerkt, was das für einen großen Unterschied auch macht. Und wenn ich einsteigen darf, wäre dann deswegen auch meine erste Frage an Mascha, was für Möglichkeiten die Crew denn hat, um mit Passagieren mit Flugangst umzugehen und was davon lernt ihr in der Ausbildung oder läuft das alles eher so intuitiv ab?
Also, was sagst du, Klaus?
Ich dachte mir,
bei dir klingelt.
Wir gehen damit im Prinzip professionell um in dem Sinne, oder wir gehen damit so um, dass wir die Menschen auf jeden Fall erstmal ernst nehmen. Ich habe auch Menschen schon begleitet, die Flugangst hatten oder im Freundeskreis sind wir zusammen geflogen. Und dann geht es eigentlich darum, dass man erstmal den Menschen ernst nimmt. Natürlich hat man als Pilot jetzt keine Flugangst oder als Flugbegleiter, weil man das immer macht. Das ist genauso, wenn du jetzt als Krankenschwester arbeitest, dann hast du auch keine Angst davor, Blut zu sehen in der Regel oder davor, dass jemand mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus kommt. Und Menschen, die sich aber noch nie damit beschäftigt haben, die haben vielleicht große Angst davor, Blut zu sehen oder eben Menschen mit einem gebrochenen Arm oder mit einem ausgekugelten Schultergelenk. Und das ist im Prinzip so ähnlich. Wenn man sich dann vorher nicht mental mit auseinandergesetzt hat, kann diese Angst schon mal entstehen. Also das ist ja der erste Schritt, dass man diese Menschen erstmal annimmt, ernst nimmt und dass man ihnen mal zuhört. Und dann kann man mal anfangen zu erklären, was passiert eigentlich so um einen herum. Das ist so der erste Schritt. Also was passiert jetzt gerade? Jetzt werden die Frachtraumtüren geschlossen, das gibt ein bestimmtes Geräusch. Wenn man das noch nie gehört hat, kann einem das schon Angst machen, weil das Flugzeug bewegt sich und es hört sich komisch an, wenn da so eine Hydraulikpumpe angeht. Und so kann man den ganzen Flug dann eben erklären, was passiert eigentlich, wenn jetzt das Fahrwerk eingefahren wird, wie hört sich das an und die Landeklappen ein- und ausgefahren werden, vorher die Triebwerke angelassen werden. Also diese ganzen Dinge kann man dann schon mal erklären und das hilft schon mal, finde ich, ziemlich gut als Einstieg.
Genau. Also was für mich jetzt zum Beispiel völlig normal ist, muss ja nicht für den anderen auch normal sein. Also ich erlebe ja auch oft Situationen, wo Dinge, die für uns selbstverständlich sind, aber für andere, die es nicht kennen, einfach total unbekannt ist, dass dann manchmal so, oh, jetzt wissen die nicht, wie die Toilettentür aufgeht oder oh, jetzt wissen die nicht, wie der. Und das hast du nicht nur bei uns im Flugzeug, sondern das hast du ja überall. Also ich stelle ja oft fest, dass Mitarbeiter einer Firma oder egal wo, dass sie dann sagen, ja, da müssen sie das und das ausfüllen, das weiß doch jeder. Nee, weiß ich nicht. Ich meine, wo Dinge, die jemand in seinem Beruf hier tagtäglich erlebt, ist für ihn selbstverständlich. Aber für mich, der seinen Bereich nicht kennt, ist es nicht selbstverständlich. Und deswegen ist es auch so, dass so selbstverständlich für mich es ist, keine Angst zu haben, wenn ich fliegen gehe, heißt es ja nicht, dass es für jeden anderen genauso sein muss. Meine Gefühle sind meine Gefühle, deine Gefühle sind deine und jeder läuft in anderen Schuhen. Und genauso sehe ich es auch. Man muss jeden Menschen mit seinem Anliegen, mit seinen Ängsten, mit seinen Gedanken ernst nehmen und auch mal sich in die Lage des anderen versetzen. Ich bin immer sehr dankbar und froh, wenn mich Passagiere, die Flugangst haben, auch direkt ansprechen und mir das mitteilen. Weil so können wir auf jeden Fall auf den Gast eingehen, ihn auch vielleicht dahingehend beruhigen, ihm alles zeigen und auch mal zu schauen, wie geht's dem Passagier denn auch während des Fluges. Weil sie möchten ja begleitet werden und wir sind Flugbegleiter. Wir möchten jeden Gast so gut wie wir können begleiten. Nur wenn wir darüber nicht wissen, können wir das eben auch nicht machen. Deshalb sage ich immer wieder oder kann ich auch immer wieder sagen, bitte teilt es uns mit, wenn ihr Flugangst habt. Ja, und wir kümmern uns, wir sind dann auch da. Also genau. So habe ich es bisher immer erlebt. Und ich glaube, dass man sich seinen Ängsten immer mal stellen sollte. Also ich habe auch meine Ängste in vielerlei Bereichen. Und ich habe mich immer versucht, dahingehend hinzustellen, zu sagen, ich möchte diese Angst irgendwie bewältigen. Also ich habe zum Beispiel wirklich Höhenangst. Also auch wenn ich in hohen Gebäuden bin und die Aussicht wenn es in die Weite geht, kein Problem, wenn ich nach unten gucke, ist das eine Katastrophe für mich. Und ich habe trotzdem immer wieder, egal in welcher Großstadt ich war, versucht, auf hohe Gebäude zu gehen und diesen Schritt auf einen Glasboden zu treten und mal runter zu gucken, mich einfach zu überwinden. Ja, und mich gedanklich vorher vorzubereiten und so. Das sind so halt, jeder muss sich einfach selbst damit auseinandersetzen. Aber ja, also wichtig ist, dass wenn du zum Beispiel fliegen gehst, dass du das der Co. einfach mal mitteilst.
Ja, und das habe ich ja dann jetzt auch seit November festgestellt und auch die Flüge, die dann daraufhin gefolgt sind, dass das wirklich einen großen, großen Unterschied macht, wenn da dann einfach mal jemand einmal in der Stunde kurz vorbeikommt und fragt, ob alles in Ordnung ist. Und man hat wirklich ein komplett anderes Gefühl.
Genau. Du kannst es ja zum Beispiel vergleichen, du arbeitest als Krankenschwester. Wenn ich dich jetzt frage, ob es für dich was Besonderes ist, bei einem Patienten den Zugang zu legen, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, das ist jetzt so nichts Besonderes. Oder wie würdest du das beschreiben?
Genau, das ist für mich alltäglich.
Siehst du. Der Patient aber, da bin ich mir sehr sicher, für den ist das überhaupt nicht alltäglich. Und ich könnte mir vorstellen, dass er ziemlich Angst davor hat, obwohl es jetzt nichts wirklich Gefährliches ist, oder? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ja.
Genau. Und da machst du
es. Absolut nicht, aber.
Genau, und da machst du es ja wahrscheinlich auch so, dass du mit dem Patienten sprichst und sagst, das wird jetzt mal kurz pieksen oder was auch immer, wir legen jetzt einen Zugang, damit sie Kochsalzlösung bekommen, was auch immer. Aber der Umgang ist im Prinzip durchaus ähnlich. Dieser Patient hat Angst, weil er nicht weiß, was passiert, weil es ihm vielleicht auch nicht gut geht. Aber in der Regel Angst vor irgendetwas, was er gar nicht genau definieren kann. Und du nimmst ihm die Angst ja auch, indem du mit ihm sprichst oder erklärst, was du machst, oder?
Genau, also erklären, ja, ist eigentlich dasselbe, stimmt. Also man kann komplett so eine Analogie ziehen, weil, ja, da machen wir dasselbe. Wir erklären alles, was jetzt genau passiert. Genau. Und nehmen die Angst einfach ernst und
richtig.
War auch.
Genau. Deswegen, ich hatte jetzt witzigerweise letztes Wochenende an einer Schulung teilgenommen für Rettungssanitäter und da dann auch verschiedene Übungen gemacht, also die Rettungssanitäter. Und ich habe nachher meinen Eindruck zu der Kommunikation untereinander mitgegeben. Und das war auch interessant, weil das waren teilweise eben auch relativ dramatische Erkrankungen, aber für den Rettungssanitäter ist das halt ganz normale Arbeit. Für den Patienten aber, das waren jetzt ja Schauspieler, aber für den echten Patienten ist es natürlich etwas ganz anderes. Deswegen finde ich die Analogie wirklich gut. Und du wendest da sicherlich eben ganz viele Dinge an, die wir eben an Bord auch schon anwenden.
Richtig. Also mein größter Albtraum ist eigentlich zum Beispiel, also ich meine, wir haben ja gestern gesprochen, du hast ja manchmal auch Todesfälle ganz oft, ne? Also, und das ist für dich, kommt ja öfters vor als jetzt für mich.
Genau.
Du gehst ja ganz anders damit um, also weil du erlebst das ja einfach sehr oft und für dich, ja, also blöd sich das anhört, aber es gehört so zu deinem Alltag dazu.
Ja, also vor allem zur Reanimation oder so, das habe ich ja schon öfter, wenn ich mich jetzt mit Flugbegleiter unterhalten habe und egal wo. Also wenn man die so fragt, so, habt ihr gar keine Angst? Was ist eure größte Angst? Dann kommt, also die Erfahrung habe ich gemacht, zu 95% kommt dann quasi die Antwort so, ja, das Einzige, vor dem wir Angst haben, ist quasi, wenn ja jemand reanimiert werden muss oder man wirklich ein anderes, schlimmes medizinisches Problem hat. Und ja, das wäre halt für mich natürlich auch keine schöne Situation, aber halt einfach was Bekanntes, was Alltägliches. Und das ist wirklich das super Interessante, wie das Ganze so verschieden wahrgenommen wird.
Ja, spannend. Ja. Also es ist ja im Prinzip wirklich sehr viel vergleichbar. Piloten haben jetzt keine Angst davor, dass ein Triebwerk ausfällt oder irgendwelche technischen Dinge passieren, weil wir das regelmäßig trainieren und sie deswegen ja daran geschult sind. Also ich könnte mir kein Szenario vorstellen, vor dem ich Angst hätte als Beispiel.
Genau, also für mich ist der absolute Horror ein Todesfall an Bord. Das hatte ich genau einmal im Leben. Das war bei einer anderen Airline und wir haben 4 Stunden reanimiert. Boah. Und das war einfach so schlimm. Und wir sind ja verpflichtet, so lange zu reanimieren, bis ein Arzt das Ganze übernimmt. Das heißt, wenn wir irgendwo sind, wo wir nicht zwischenlanden können, sind wir verpflichtet, den Gast, auch wenn er schon tot ist, weiterhin zu reanimieren. Das ist so vorgeschrieben. Bis der Tod tatsächlich von einem Arzt festgestellt werden kann oder ein Arzt übernimmt und sagt, ja, okay, wir müssen jetzt oder wir können aufhören. Und wir hatten keinen Arzt an Bord und es war 2001, da waren die Flüge ja relativ leer. Ihr wisst ja, damals wegen 11. September. Und da hatten wir einen Gast und das war einfach Horror. Horror, weil nach 4 Stunden reanimieren, gut, ich weiß nicht, ob ich das hier so anspreche, aber da passiert dann auch was mit den Rippen. Und dann, ne, also das ist irgendwie, wenn man das mal erlebt hat, ist das schwierig und eigentlich nicht vorstellbar für jemanden, der es noch nicht erlebt hat. Und ich habe danach auch eine Pause einlegen müssen. Ich habe die Fliegerei für eine Zeit lang stillgelegt quasi und musste mich damit auseinandersetzen, weil danach hatte ich wirklich eine andere Bindung zur Fliegerei und irgendwie habe ich meinen Job in Frage gestellt oder meinen Wunsch nach dem Job in Frage gestellt und es hat mich über ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, ich will doch wieder fliegen gehen. Ich glaube, dass eben solche Erlebnisse oder überhaupt generell Erlebnisse dazu führen können, dass Menschen sich auch verändern oder sich Ängste entwickeln Und die Artikel, die ich über Flugangst gelesen habe, ist auch, dass irgendein traumatisches Erlebnis oder Ängste oder Dinge, die passieren, die man nicht verarbeitet, dazu führen kann, dass man irgendwann mal Ängste entwickelt. Jetzt nicht nur Flugangst, sondern generell auch Panikattacken oder sonstige Dinge entwickeln kann. Deswegen ist es wichtig, einfach sich auch mit sich auseinanderzusetzen, mit Dingen, die man erlebt hat, auch sei es in der Kindheit oder auch jetzt im Erwachsenenalter, dass man wirklich sich Zeit nimmt und nicht unterm Teppich kehrt.
Ja, also sehe ich genauso. Es ist halt immer wichtig, sich damit bewusst auseinanderzusetzen. Vielleicht auch ein ganz gutes anderes Beispiel zum Thema Angst. Ich war kürzlich in St. Louis und wenn jemand zum Beispiel Platzangst hat, haben auch viele Menschen, ist es ja genauso nicht rational. Ja. Da gibt es so einen Arch, so einen großen Bogen direkt am Mississippi. Der ist in den 60er Jahren gebaut worden, um da nach oben zu kommen. Man hat eine sehr spektakuläre Aussicht. Da geht man, muss man quasi in so eine kleine Kabine gehen. Und das ist wie ein Fahrstuhl, nur halt kleiner. Da sind 5 Leute drin und man kann nicht stehen, man kann sitzen und auch muss den Kopf so ein bisschen nach vorne machen, weil das halt so eine kleine Kapsel ist. Und daran kann man das eigentlich ganz gut trainieren, ja? Weil man möchte natürlich das vielleicht nicht und wenn man Platzangst hat, sowieso nicht. Aber danach, es war jetzt auch das war eine Kollegin, die mir das erzählt hatte, die war jetzt nicht bei uns dabei, dass sie danach sich deutlich besser fühlte und auch stolz darauf war, dass sie das geschafft hat. Das ist ein ähnlicher Effekt, ne? Also es ist ja nicht rational, warum man da Platzangst hat, aber es ist irgendwie ein Gefühl, ne?
Genau, ja. Ja, also wie gesagt, also ich glaube, ich habe ja auch gestern zu dir gesagt, Lisanne, ich könnte deinen Job echt nicht machen, ne? Weil ich weiß nicht, ob ich damit umgehen könnte, jeden Tag irgendwie Blut zu sehen oder Menschen, die vor meinen Augen sterben oder tot quasi ins Krankenhaus kommen, weil sie einen Herzinfarkt hatten. Ich glaube, das würde mir total schwer fallen, damit umzugehen. Ja, also ich persönlich bin nicht dafür gemacht, das weiß ich auch. Ich wäre auch kein guter Arzt geworden oder eine gute Krankenschwester. Ich wäre auch kein guter Anwalt geworden, das habe ich ja auch gestern erzählt. Das ist halt einfach so, jeder Mensch ist halt anders. Der eine hat der ist einfach für gewisse Dinge nicht gemacht. Ja, es ist einfach, ja, ich könnte das gar nicht verkraften, seelisch. Permanent Menschen zu sehen, die sterben vor meinen Augen.
Wie gehst du damit um? Das würde mich mal interessieren, wie du damit umgehst, wenn du, wenn Menschen zum Beispiel sterben, du die aber vielleicht ein paar Tage betreut hast.
Also ja, es gibt da auch immer wieder, ne, die Fälle, die einen mehr mitnehmen und die einen weniger mitnehmen. Und wenn ich das jetzt so ehrlich und offen sagen kann,
wir sind ja unter uns.
Im Krankenhaus. ja, im Krankenhaus, wenn man da die Ausbildung macht, ich finde, man stumpft schon relativ schnell ab, beziehungsweise man muss relativ schnell abstumpfen, weil da einfach so viel Stress herrscht, dass man überhaupt keine Zeit hat, eigentlich irgendwie mal, sich zu erlauben, dass man irgendwie trauert oder dass man... Ja, eigentlich, obwohl es irgendwann nicht mehr so eine besondere Situation ist, es trotzdem immer eine besondere Situation bleiben wird, wenn da jemand gestorben ist. Vor allem, wenn man die Menschen länger betreut hat oder wenn es eigentlich nochmal so ausgesehen hat, dass die Patienten sich eigentlich nochmal aufrappeln und es irgendwie nochmal besser wird. Ich glaube, man versucht das dann immer so ein bisschen mit sich selbst auszumachen.
Ich glaube das schon. Also es ist ja auch so, dass natürlich dann wieder der nächste Patient da ist, also man wieder gefordert wird und dementsprechend auch wieder den Fokus auf was anderes legen muss. Und dadurch, dass es immer wieder passiert, glaube ich auch, dass so abstumpfen kann ich mir schon auch vorstellen, aber es ist eben auch etwas, was ja zu dem Beruf dazugehört. Und dadurch, dass es immer wieder passiert, gewinnt man eine gewisse Routine damit. So stelle ich mir das jedenfalls vor.
Genau. Also die Routine ist auf jeden Fall da, aber dann gibt es zum Beispiel trotzdem immer noch die Patienten, die Situation und das lässt einen dann nicht los. Also da denkt man dann tatsächlich auch mal noch 3, 4, 5 Tage länger drüber nach, ja. Ja.
Wie bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen? Also was hat dich dazu bewegt zu sagen, ich werde jetzt Krankenschwester und arbeite jetzt genau in dem Bereich, wo du jetzt bist?
Ja, das war tatsächlich eher so ein bisschen Ausschlusskriterium nach dem Abitur. Mir war es wichtig, dass ich, weil ich halt nicht genau wusste, okay, was soll ich studieren, war es mir wichtig, irgendwas Abgeschlossenes zu haben, eine Ausbildung zu machen, zuerst mal für da einfach Erfahrungen zu sammeln. Und da war das so Ausschlusskriterium, weil, ja, mir gefällt es einfach, mit Menschen zu arbeiten, was Soziales zu machen, und medizinischer Bereich ist immer interessant, da kann man echt viel lernen. Ja, und dann dachte ich so, okay, wird dann eine Ausbildung zur Krankenschwester.
Ich würde jetzt gerne wissen, wie du jetzt tatsächlich auf die Idee gekommen bist, zu sagen, ich würde gerne Flugbegleiterin werden.
Ja, das kam tatsächlich jetzt seit der letzten Langstreckenreise, die ich da letzten Jahres im November hatte, weil ich dort einfach so gefühlt habe, was das für einen großen Unterschied macht. Erstens mal, wie die Crew untereinander ist, weil mir das einfach so viel Sicherheit vermittelt hat, dass man einfach gemerkt hat, okay, da herrscht so einen großen Zusammenhalt und Vertrauen. Und ja, mich hat das total fasziniert, weil die ganze Atmosphäre so auch auf die Passagiere übergeschwappt ist. Und man einfach gemerkt hat, dass die Crew Spaß hat. Und dann habe ich mir mal darüber Gedanken gemacht, und früher wäre das ja nie mir irgendwie in den Sinn gekommen, wegen meiner Flugangst, dass ich vielleicht sowas mal machen möchte. Und dadurch, dass ich einfach, ja, das liebe, verschiedene Menschen kennenzulernen, verschiedene Kulturen kennenzulernen, zu reisen, ich finde es mega toll, dass man quasi auch immer da mit anderen Menschen zusammenarbeitet und nie so sein festes Team hat, denke ich mir jetzt so nach und nach immer mehr, eigentlich, und das ist es. Also das wird mir wirklich Spaß machen.
Sehr cool.
Ja, das denke ich auch. Also ich könnte es mir auch bei dir gut vorstellen. Und ich finde es auch total schön, dass du dich jetzt quasi auch hinstellen sagst, ich möchte diese Angst überwinden und ich möchte einen Schritt gehen und sogar mit meiner Flugangst doch Flugbegleiterin zu werden. Das finde ich halt sehr, sehr mutig und super gut, weil das ist ein Schritt, was viele nicht wagen. Und du hattest mich gestern noch gefragt wegen Seminare, und da habe ich dir auch gesagt, ich finde es schwierig. Es gibt ja so viele, die Flugangstseminare anbieten. Also auch wirklich auch aus dem, irgendwelche Kollegen bei verschiedenen Airlines und alles. Ich finde es immer sehr schwierig, weil ich finde, man muss immer zu geschulten Leuten gehen, die wirklich Experten sind. Und das wäre jetzt zum Beispiel meine Wahl zu sagen, ich gehe dahin, wo Menschen tatsächlich eine Schulung absolviert haben und in diesem Bereich sich wirklich gut auskennen und auch eine adäquate Schulung anbieten können oder Flugangstseminar anbieten können, die mir auch vielleicht Möglichkeiten bieten, vielleicht in einen Simulator zu gehen oder auch mit Piloten zu sprechen, die auch in dieser Richtung geschult sind und auch in diesem, ne? Also ich habe jetzt mal ein bisschen geschaut gestern. Und jetzt unbezahlte Werbung, aber unser Lufthansa Aviation Center oder Training bietet zum Beispiel sowas an. Ich finde das großartig.
Genau.
Und da hätte ich jetzt auf jeden Fall wirklich Vertrauen darin, dass die das wirklich auch gut können.
Genau, also das würde ich auch immer empfehlen. Das ist ja wie bei allen Sachen, wenn Menschen irgendwo Hilfe suchen oder Unterstützung suchen, gibt es oft eine große Bandbreite, die von Firmen oder selbsternannten Experten, die das machen. Und da würde ich halt eben auch immer schauen, dass man möglichst dahin geht, wo Menschen das wirklich verstehen oder auch wo das am professionellsten ist. Ne?
Ja, also ich sehe teilweise Sachen auf Instagram und muss wirklich mit dem Kopf schütteln und denke mir, wie kann man eigentlich nur, weil man selbst Flugbegleiter ist oder den Job irgendwie macht, sagen, ich kann dir helfen. Also man muss doch eine Schulung haben oder man muss sich doch damit richtig befassen, mit der Psychologie eines Menschen, um da auch wirklich richtig helfen zu können. Das ist meine persönliche Meinung jetzt. Ne? Ich möchte niemanden irgendwie niedermachen, aber ich finde, es gibt halt wirklich so viel, was angeboten wird, und ich habe da einfach wirklich meine Zweifel, ob wirklich dem Menschen am Ende geholfen wird, der dann auch viel Geld dafür bezahlt.
Wenn du jetzt, Lisanne, wenn du jetzt fragst, also das hat dir schon mal geholfen, dass die Crew da sehr offen war und dass du das gesagt hast. Also das ist ja schon mal der erste Schritt, ne? Du hast also gesagt, ich leide da unter leichter Flugangst. Genau, die Crew hilft dir. Das finde ich auch genau super. Was wäre jetzt das Nächste, was du glaubst, was dir helfen könnte? Beziehungsweise welche Frage wäre jetzt die nächste? Oder was würdest du gerne wissen? Oder was würdest du gerne erklärt haben? Oder wie wäre jetzt der nächste Schritt, was von dir aus gesehen?
Ja, also bezüglich was als nächster Schritt mir dann, glaube ich, hilft, nachdem ich der Crew Bescheid gesagt habe, ist tatsächlich für mich persönlich immer Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Mhm. und einfach quasi nicht in die in diese Angst reinsteigern. Und mir hilft es tatsächlich viel, dass ich mich dann auch einfach mit meinem Nebenmann unterhalte. Und da habe ich bis jetzt auch echt nur gute Erfahrungen gemacht. Also die Leute sind echt mega hilfsbereit. Ich habe so tolle Bekanntschaften gemacht, irgendwie mit Menschen, die neben mir im Flugzeug gesitzt haben. Also das kann ich jedem echt empfehlen, einfach die Leute nebendran in ein Gespräch verwickeln. Und wenn die dann irgendwann keine Lust mehr haben, mit einem zu reden, dann ja, merkt man das schon. Ansonsten, ja, hat man da einfach, also echt super, super Gespräche.
Wäre es hilfreich, wenn, also stören dich zum Beispiel oder machen dir Geräusche Angst? Also wäre es hilfreich, wenn dir zum Beispiel jemand erklären würde, was jetzt gerade passiert? Wie wäre das? Also wenn das Flugzeug ein bestimmtes Geräusch macht oder bestimmte Bewegungen da sind oder sind Turbulenzen für dich, machen die dir Angst?
Also bei mir ist Turbulenzen, ich weiß, dass das bei vielen, dass sie Angst haben vor Turbulenzen. Bei mir ist, glaube ich, weniger Turbulenzen, sondern tatsächlich ja diese unbekannten Geräusche. Mhm. Und dass dann man quasi durch dieses Geräusch auch so ein bisschen so getriggert wird oder so dann direkt der Körper so denkt, okay, das Geräusch gehört hier eigentlich gar nicht hin. Ja. Ich kann mich an meine erste Reise nach Mexiko erinnern. Da bin ich auch allein geflogen. Und bei jedem Geräusch, also weil ich kannte überhaupt nicht das Geräusch, wenn da quasi jemand draufdrückt für, ja, so, wie nennt man den Knopf, Mascha? Service-Knopf oder?
Ach so, also wo du Flugbegleiter rufst.
Genau, genau.
Der Call-Button.
Ah, ja. Genau. Mhm. Und ich kann mich erinnern, also das erste Mal Langstreckenflug und jedes Mal, wenn dieser Call-Button gedrückt wurde, ich bin so zusammengezuckt und hatte so Angst, wo dann auch das, ich hatte so ein süßes Pärchen neben mir, die haben dann auch gesagt, hey, kein Problem, guck mal, das ist das und das Geräusch und das kommt von dort und dort. Und das hat auch extrem, extrem geholfen.
Witzig, ja, das glaube ich. Also ich fahre jedes Jahr im November mit ein paar Freunden eine Woche in Urlaub. Und einer davon ist auch, hatte auch sehr starke Flugangst. Und ich habe mich dann immer neben den gesetzt. Und habe ihm alles erklärt. Also die Landeklappen fahren aus, das macht dieses Geräusch. Wie gesagt, die Frachtraumtür wird geschlossen oder geöffnet oder die Triebwerke werden angelassen, was das denn alles bedeutet. Und das hat ihm schon unheimlich geholfen, dass ich ihm das ja alles erklären konnte. Und er genau diese Geräusche, witzig, dass du das von diesem Call-Button sagst, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Aber eigentlich macht es ja auch schon wieder Sinn, weil du kennst das Geräusch nicht und dann kann einem letztendlich irgendwie alles Angst machen.
Ja, genau. Und dann sind das tatsächlich auch Geräusche, die so, ja, komplett alltäglich sind. Also die dann ja in so einem Flug, keine Ahnung, womöglich 100-mal
vorkommen. Ja, ja, genau. Für den Flugbegleiter sind sie natürlich ganz normal, und weil sie das schon häufiger gehört haben. Aber wenn man jetzt selten fliegt, dann ist das natürlich überhaupt nicht normal. Aber wie gesagt, Analogie zum Krankenhaus. Wenn der eine zu dem anderen sagt, hier, leg doch schon mal einen Zugang und lass mal ein Liter irgendwas reinlaufen, dann wäre das für dich ganz normal, ja. Und der Patient denkt, ach du Scheiße, was ist das denn, ja?
Ja.
Das ist so ähnlich, glaube ich.
Ja. Ne? Ja. Ja. Deshalb ist es immer schön, also wenn wir zum Beispiel, oder ich mag das auch, wenn ich wirklich Passagiere habe oder auch kleine Kinder, die mich dann fragen, was ist das, ich dann erklären kann, ja. Und das führt ja auch wirklich dazu, dass Menschen dann Sicherheit bekommen. Es sind ja Fragen, die sie haben, und das wirkt ja wieder auf sie, also die Fragen, die sie nicht die Antwort kennen, das ist ja dann, da sind sie ja unsicher bei dem Thema. Und je mehr wir aufklären können, desto mehr Sicherheit gewinnen Menschen. Und ich sage immer nur, spricht uns an. Ja? Wir sind da. Wir beantworten alle Fragen, soweit wir können. Und je mehr Verständnis und Information man über eine Sache hat, desto sicherer kann man es auch angehen.
Ja. Ja. Wenn ich, also du hast ja ein paar Fragen vorab geschickt, ne? Also es steht dann zum Beispiel drin, welche Komponenten machen für euch die Luftfahrt so sicher, die man in keinem anderen Feld findet? Zum Beispiel, also grundsätzlich ist es deswegen so sicher, weil nur Profis dort arbeiten. Also sowohl der Fluglotse als auch der Belademeister, das sind alles Menschen, die das alles als Profi betreiben. Und deswegen ergibt es schon eine Sicherheit. Dann ist das Ziel im Prinzip in der Fliegerei, die Sicherheit so stark auszuweiten, dass du quasi eine hundertprozentige Sicherheit versuchst herzustellen. Die wird es am Ende nie geben, aber wenn du mal schaust in die Ansprüche von vielen Airlines, dann wirst du finden, dass der Anspruch einer Airline ist, einen Absturz alle 100 Millionen Flüge zu haben. Und das ist ungefähr alle 100 Jahre bei vielen Airlines. Das wäre etwas, was man als Anspruch hat. Und um das zu erreichen, muss man schon unheimlich viel Aufwand betreiben. Und das sehe ich eben auch, weil ich schon sehr lange Training mache im Bereich Pilotenausbildung, dass es damit losgeht, dass du einen Einstellungstest machst. Das heißt, nur bestimmte Leute überhaupt Pilot werden können, weil sie bestimmte Stressresistenzen haben müssen. Und das erlebst du dann immer wieder im Simulator. Piloten werden zweimal im Jahr im Simulator geschult, trainiert, aber auch wird geschaut, ob sie das noch beherrschen können. Ja, sie müssen jedes Jahr zum Arzt gehen, medizinische Tauglichkeit nachweisen. Und bei Flugbegleitern hast du auch medizinische Tauglichkeit. Du hast auch Tests, dass sie jedes Jahr Notfallübungen machen müssen. Sie müssen jedes Jahr Erste Hilfe trainieren. Also du machst ganz viel. Du gehst sogar so hin und schaust, wie du miteinander kommunizierst. Es gibt also Seminare, wie man lernt, miteinander zu kommunizieren oder schon versucht, nicht einen ersten schlechten Eindruck zu vermitteln, weil man rausgefunden hat, wenn man jetzt quasi als erstes sich trifft und einen schlechten Eindruck vermittelt, kann es sein, dass der andere dann gedanklich schon mal distanziert ist. Und das möchte man verhindern und auf der anderen Seite auch gleichzeitig die Leute ermutigen, dass sie, wenn sie so einen schlechten Eindruck von dem anderen haben, den ersten, dass man sie da wieder rausholt aus dieser Schublade. Also man kann das Ganze ja noch unheimlich weiterfassen, aber du siehst, dass das diese Sache sehr, sehr breit gefächert und sehr professionell betrachtet wird. Und deswegen, das würde ich sagen, unterscheidet die Luftfahrt doch auch von anderen Bereichen.
Genau, also ich muss auch sagen, für mich ist halt auch immer wichtig gewesen, für welche Airline ich arbeite, weil es da auch wirklich, wirklich Unterschiede gibt. Es gibt natürlich Gesetze, die vorgeschrieben sind oder Regeln, ne, was jede Airline einhalten muss. Ich kann mich noch erinnern, als ich bei Japan Airlines war damals, gab es noch keine CRM-Seminare. Und CRM ist ja etwas, was absolut gegen die japanische Kultur spricht. Also da ist ja die Hierarchie so groß geschrieben, dass CRM komplett eigentlich, also es ist nicht kompatibel mit der japanischen Kultur, ja, weil du einfach ein direktes Feedback und auch Kommunikation, was wir ja heute lernen, was ja so wichtig ist, so gar nicht in der kulturellen, also vom kulturellen Aspekt her gar nicht so anwenden kannst. Und ich weiß noch, wie schwer sie sich getan haben, das anzunehmen. Aber es war eine Vorgabe. Und die mussten das quasi einführen.
Genau, Mascha, ganz kurz vielleicht nur für alle Fußgänger, die nicht genau wissen, was CRM ist. Das heißt, bedeutet Crew Resource Management. Das heißt im Prinzip nichts anderes, dass ich jede Ressource nutze und auch der Kapitän mit 30 Jahren Erfahrung, die Flugbegleiterin mit einer Woche Flugerfahrung fragt, wenn sie vielleicht Bedenken hat, dass sie das äußert und wenn sie das tut, dass er das auch ernst nimmt. Genau das ist das, was du meintest.
Genau, entschuldige. Siehst du, da fängt es ja wieder an, dass wir über Dinge reden, die für uns selbstverständlich sind und davon ausgehen, dass es auch andere genau wissen, was es ist. Und dann kommt Klaus um die Ecke und sagt, stopp, ich muss das jetzt nochmal erläutern, damit es auch alle verstehen. Ja, aber das ist so, ne? Also da geht es ja auch wirklich auch darum, dass wir den Mut haben, Fehler anzusprechen, also auch den Fehler des Gegenübers anzusprechen, auch mal einem Kapitän zu sagen, hör mal, das hat mir jetzt irgendwie nicht gefallen oder es hat mir kein gutes Gefühl gegeben. Oder, ne, also auch ihr im Cockpit, dass ihr miteinander offen kommunizieren könnt, euch auch auf Fehler hinweisen könnt. Das ist ja etwas, was in der japanischen Kultur überhaupt nicht, also eigentlich, wie gesagt, ein ein unmögliches Ding ist. So jemandem, der über dir gestellt ist, dem zu sagen, hör mal, das hättest du besser machen sollen. Ich habe einfach erlebt, wie unterschiedlich das dann auch geschult wird. Ich meine, wir reden jetzt von vor 20 Jahren. Ich möchte nicht behaupten, dass heute das bei einer Japan Airlines das nicht gut stattfindet. Aber es war halt natürlich ganz anders wie jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber. Ne? Also da geht man ganz anders mit diesem Thema um. Und ich weiß auch, als wir diese Notsituation hatten, auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber, wie auch dieser medizinische Notfall, wie man damit umgegangen ist, das würde bei meinem jetzigen Arbeitgeber viel besser ablaufen. Und deswegen ist es einfach wichtig, also wenn man wirklich sich einen Arbeitgeber aussucht, da wirklich genau hinzuschauen oder auch als Passagier zu gucken, bei wem buche ich denn mein Ticket? Ja, weil die Standards sind nicht überall gleich, muss man einfach sagen können.
Das wäre jetzt tatsächlich auch noch eine Frage so von mir gewesen. Also es gibt quasi Sicherheitsrichtlinien, die weltweit gültig sind für alle.
Genau. Aber es gibt, es gibt Sicherheitsrichtlinien, die für alle gültig sind. Darüber hinaus ist es aber natürlich so, wenn du halt eine renommierte Fluggesellschaft wählst, kannst du sicher sein, dass darüber hinaus einiges gemacht wird. Das ist einfach das, was zu beobachten ist. Und darüber hinaus eben extra Training stattfindet oder eben, wie ich sagte, die Pilotenauswahl besonders streng ist oder eben das CRM-Training auch ernst genommen wird, wie eben Menschen innerhalb des Cockpits kommunizieren, dass es natürlich eine Hierarchie gibt, aber die sehr flach ist, sodass jeder sich traut und auch ermutigt wird, unklare Bedenken zu äußern.
Mhm. Ja. Also ich gebe dir mal ein Beispiel ganz kurz dazu, also jetzt nur hinsichtlich dessen, wie zum Beispiel manche Airlines schulen. Also wir lernen zum Beispiel, wie wir einen Piloten aus seinem Sitz befreien. Wir gehen hin, es gibt wirklich einen Sitz, einen Cockpit-Sitz und wir müssen physisch daran üben, wie wir den Sitz hin und her verstellen, wie wir einen zum Beispiel kranken Piloten aus dem Sitz retten können. Das haben nicht alle Airlines. Also ich unterhalte mich mit vielen anderen, ich sag mal, Airline-Mitarbeitern. Die haben das nur schriftlich, die lesen sich das, aber die üben das nicht. Also deswegen, wie eine Airline das umsetzt, ist nochmal anders, ne?
Das ist spannend, okay.
Also deswegen, genau, das siehst du natürlich von außen nicht zwangsläufig, aber auch da kannst du halt sicher sein, so ähnlich wie wenn du ein Flugangstseminar nimmst du halt das Renommierteste, was du finden kannst. In meinen Augen, so ist es mit der Airline im Prinzip auch.
Ja, und genau. es gibt ja tatsächlich auch Airlines, also das habe ich auch irgendwann gelesen, die quasi auch verboten sind, also jetzt in dem deutschen Luftraum zum Beispiel. Stimmt das, Klaus? Also dass sie dann irgendwie sogar gesperrt sind, weil die als zu unsicher gelten?
Genau, gibt's. Genau. Ne? Also ein Beispiel wäre jetzt Air Kyoto, hast du wahrscheinlich noch nie von gehört. Das ist die nationale Fluggesellschaft von Nordkorea. Ja? Die betreiben dann auch Flugzeuge, die teilweise auch schon, weiß nicht, 60 Jahre alt sind oder älter. Und es wird dann halt geschaut, wie sicher oder unsicher agieren die. Und es gibt auch internationale Audits, wo Fluggesellschaften quasi, wo geprüft wird, okay, wie machen die eigentlich ihr Training? Wie wählen sie eigentlich ihre Leute aus? Und danach gibt es, das ist in der Europäischen Union halt so eine sogenannte Blacklist. Kann man bestimmt im Internet auch irgendwo finden. Da sieht man, welche Fluggesellschaften hier nicht herfliegen dürfen. Und es gibt auch immer wieder Überprüfungen der jeweiligen Behörde, also in Europa oder auch in den USA, wo dann jemand an Bord kommt und einfach mal die Papiere prüft von des Flugzeuges, ob das technisch in Ordnung ist und ob die Piloten Lizenzen haben und so weiter. Und wenn da eben Auffälligkeiten sind, kann es eben auch sein, dass Fluggesellschaften da dann nicht mehr dahin fliegen dürfen.
Ja, nicht. Also ich finde genau sowas auch zu hören, dass es einfach diese Regelungen gibt, macht einem auch nochmal zusätzlich ein gutes Gefühl, dass da wirklich alles so abgesichert wird.
Ja, ja. Wie gesagt, also der Aufwand, der betrieben wird, ist schon enorm groß. Also das muss man wirklich sagen, ich habe ja erzählt, wie das von dem Training angeht, oder du nimmst ein Flugzeug, wenn du eine Schraube nimmst in einem Flugzeug, diese Schraube würde im Baumarkt vielleicht 10 Cent kosten. Und wenn sie für ein Flugzeug zugelassen ist, muss sie halt bestimmte Anforderungen wirklich erfüllen. Und dann kostet sie halt 2 Euro. Und das sind halt, so kannst du ja bis ins kleinste Detail gehen, wird da wirklich ein sehr, sehr großer Aufwand betrieben.
Ja, also es ist gar nicht so einfach in der Fliegerei. Auch, ne, also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wie ein Flugzeug wird ja so abgenommen, ne? Klaus, vielleicht magst du was dazu sagen, und zwar wie er so ausgestattet ist. Da wird nochmal geprüft, wie viele zum Beispiel Feuerlöscher hat es oder wie viele Rauchschutzhauben muss es haben. Also das sind ja alles so Dinge, die auch dann geprüft werden. Also es ist in der Luftfahrt gar nicht so einfach. Es wird sehr, sehr penibel auseinandergenommen. Also alles eigentlich. Und auch Regeln, die sich für uns tagtäglich ändern. Also sobald ich meine Manuals, also auf dem digitalen Weg öffne, es ist jeden Tag eine Änderung da. Wir müssen uns auch wirklich permanent updaten, was sich Regeln, Gesetze, alles mögliche, Verfahren, Arbeitsabläufe ändern. Es ist nicht mehr wie in den 70er Jahren, dass du hübsch aussehen musst, um dann Kaffee und Tee zu servieren. Heute ist das viel, viel komplexer.
Genau. Also der Flugbegleiter zum Beispiel ist eben natürlich dafür da, um den Service durchzuführen, aber in erster Linie ist er für die Sicherheit zuständig. Und er ist zum Beispiel, müssen eine Mindestanzahl von Flugbegleitern da sein, damit das Flugzeug innerhalb von 90 Sekunden evakuiert werden kann. Das wird bei jedem Flugzeug neu getestet, also wenn ein Flugzeug neu auf den Markt kommt, muss dieser Test stattfinden. Da werden Studenten in dieses Flugzeug gesetzt und Flugbegleiter müssen innerhalb von 90 Sekunden dieses Flugzeug komplett evakuiert haben. Das muss möglich sein. Und darüber hinaus ist der Flugbegleiter aber geschult im Firefighting. Also wenn du über dem Atlantik bist und es ist irgendwo ein Feuer oder Rauchbildung, dann muss er das in der Lage sein, das zu identifizieren, herauszufinden, ob er da löschen kann oder nicht. Und wenn ja, wie er dann vorgeht, wie er löscht und wie er dann damit umgeht. Sei es jetzt im Flugzeug, dass da irgendwas brennt oder ein Laptop oder so, ne? Und zum Beispiel Laptop oder Handy in den neuen oder in den heutzutage in den Sitzen, die alle elektrisch verstellbar sind, kann es passieren, dass die Handys da reinrutschen in diesen Sitz. Und jetzt ist der Flugbegleiter dann auch noch der Techniker, der dann während des Fluges versuchen muss, dieses Handy da wieder rauszuholen oder mit dem Gast helfen muss und will, dass der nicht einfach mit diesem elektrischen Sitz dieses Handy nun komplett zerstört. Und dann ist der Flugbegleiter aber eben auch noch für Erste Hilfe zuständig, wo er dann eben mit einem Medical Kit, was an Bord ist, Erste Hilfe leistet und meistens Glück hat auf einem Langstreckenflug, dass ein Arzt da ist oder ein Rettungssanitäter, der assistieren kann. Aber im schlimmsten Fall könnte es auch sein, dass keiner da ist. Und auch dann ist der Flugbegleiter in der Lage, da zu helfen. Also du siehst, die Bandbreite ist eben schon sehr groß, die Kollegen an Bord machen müssen und wo sie auch immer wieder geschult werden oder up-to-date sein müssen.
Ja, genau. Also es ist gar nicht so einfach. Und wenn ich oft angeschrieben werde und gefragt werde, ich will Flugbegleiter werden, was muss ich tun? Dann denke ich mir, diese Frage ist eigentlich, eigentlich müsste man diese Frage niemandem stellen, sondern man muss sich selbst mal hinsetzen und sich mit all dem auseinandersetzen. Und es gibt ja heute wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, mal zu schauen, was ist eigentlich oder was beinhaltet das Berufsbild des Flugbegleiters und was muss ich als Mensch oder als Person überhaupt an Anforderungen mitbringen? Nicht nur das. Bin ich denn in der Lage, das zu machen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich für deinen Job interessiere, dann kann ich unmöglich ein oberflächliches Bild davon haben, dass ich einen schönen, netten Kittel trage und ein Hütchen und Krankenschwester bin und mich wirklich so nett um meine Patienten kümmere. Das ist ein sehr, sehr oberflächliches Bild von dem Job, weil eigentlich ist dieser Job mit ganz, ganz vielen anderen Dingen verbunden, wie zum Beispiel Schichtarbeit. Eben auch Dinge, die man, dass da plötzlich ein Mensch vor dir verstirbt oder dass du mit viel Blut oder mit sonstigen Sachen umgehen musst. Und das erlebe ich oft, dass viele Menschen, die sich für den Job interessieren und mich fragen, hey, ich will auch Flugbegleiterin werden, dass die auch so ihre Vorstellung davon total oberflächlich und total naiv ist und sie sich auch gar nicht die Mühe machen, sich zu informieren, was kommt denn da eigentlich auf mich zu? Und wenn ich an meine Bewerbung nachdenke oder jetzt nochmal über 25 Jahre zurückgehe, die Möglichkeit hatte ich damals überhaupt nicht. Ne? Klaus, du weißt, es gab kein Internet, nichts. Es gab keine Möglichkeit zu lesen, was kommt denn eigentlich auf dich zu, wenn du dich jetzt irgendwie bei Airline XY bewirbst. Ja? Wie ist das Training? Wie lange geht das? Was musst du können? Das hatten wir alle nicht. Wir sind einfach wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Na, also als ich mich damals bei Japan Airlines beworben habe, da hatte ich nur grob Informationen über Hörensagen, aber so richtig, was da eigentlich auf mich zukommt, dass ich in Japan 4 Monate trainiert werde und wie dieses Training aussieht und was ich für Hürden auf mich nehme, ich konnte mich nicht informieren. Heute gibt es so viele Tools. Es gibt Social Media, es gibt die eigenen Webseiten, es gibt YouTube, es gibt einfach viele Informationen, auf die man zugreifen kann und sich informieren kann. Und es ist unfassbar wichtig, wirklich zu wissen, worauf man sich einlässt, egal in welchem Beruf.
Exakt, ja. Also genau diese Frage, wenn jemand fragt, ja, wie kann ich Flugbegleiter werden, wie kann ich Pilot werden? Das muss derjenige dann ja schon selber mal versuchen rauszufinden. Und genau wie Mascha sagt, heute gibt es zig Möglichkeiten. Das ist schon mal die erste Hürde, die jeder selber nehmen sollte.
Ja. Ja, hast du denn noch weitere Fragen?
Genau, hast du noch weitere Fragen, Lisa? Wenn nicht, dann nehme ich noch eine Frage. Wenn du jetzt keine hast, nehme ich noch eine Frage, die ich gefunden habe bei denen, die du geschickt hast.
Sehr, sehr gerne.
Also du hast geschrieben, Horrorszenario für viele Notfall mitten über dem Atlantik. Wie wird das Risiko minimiert, falls der nächste Flughafen Stunden entfernt ist? Genauso wird es minimiert, dass du halt mit Flugzeugen fliegst, die dafür zugelassen sind, da lang zu fliegen. Das ist auch nicht jedes Flugzeug. Also das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel 2-motorige Flugzeuge hast, die dürfen eine Strecke fliegen, wo du 3 Stunden von einem Flughafen entfernt sein darfst während dieses Fluges, weil man sagt, okay, wenn ein Triebwerk ausfällt, dann hält das andere Triebwerk auf jeden Fall noch mindestens mal 3 Stunden, um dahin zu kommen. Was auch wirklich sicher ist, also es hält auch wahrscheinlich noch 3000 Stunden. Nur so ist es schon mal zugelassen. Aber jetzt ein Kurzstreckenflugzeug zum Beispiel ist nicht dafür zugelassen per se. Dafür müssen bestimmte Systeme noch mal dreifach statt doppelt an Bord sein, weil es ja nicht nur das Triebwerk ist, was ausfallen kann. Also ein A320 ist per se nur dafür zugelassen, 60 Minuten von einem Flughafen entfernt zu fliegen. Wenn du ein Langstreckenflugzeug hast, dann kann es das. Und darüber hinaus rechnest du bei jedem Flug in die USA zum Beispiel aus, okay, wo ist denn jetzt hier der nächste Flughafen und was ist denn der Punkt, wo du am weitesten weg bist von anderen Flughäfen? Und du rechnest immer im aktuellen Flugverlauf, guckst du, was ist jetzt der nächste Flughafen? Du guckst, wie ist das Wetter dort? Du darfst diese Route auch nur nehmen, wenn das Wetter dort so ist, dass du da auch landen kannst. Und du trainierst im Simulator eben auch genau diese Fälle, dass du über dem Atlantik bist und dass dir da dann ein Triebwerk ausfällt und du dann da ausweichen musst. Und deswegen wird dieses Horrorszenario in dem Sinne auf jeden Fall so immer und immer wieder und regelmäßig trainiert.
Ja, spannend, genau. Super, super spannend, dass es da wirklich dann auch die kleinsten Vorkehrungen und Richtlinien gibt, damit eben genau da nichts passieren kann, ja.
Genau, und es wird heutzutage im Training auch geschaut, was für Vorfälle gab es in der Fliegerei. Also viele Sachen werden reported. Wir haben ein sogenanntes anonymes Reporting-System, dass wenn ein Vorfall war, wenn etwas passiert ist, was aber jetzt keinen schlimmen Ausgang hatte oder was man rechtzeitig noch gemerkt hat, dann wird es aber reported, damit andere davon lernen können und sagen, ja, guck mal, da in dieser Konstellation kann man das oder das leicht übersehen. Und diese Sachen werden genommen und werden auch in das Training eingebaut, damit man aus diesen Dingen, die noch nicht irgendwie zu irgendwas geführt haben, lernen kann, damit es nicht dazu kommt. Ich glaube, ich habe es einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Ja, ja.
Genau. Also deswegen, Ich hoffe, dass wir das so einigermaßen erklären konnten, warum die Fliegerei halt verdammt sicher ist und was wir machen. Und vielleicht als letztes würde ich noch die letzte Frage, die du geschrieben hast, fand ich das ganz besonders. Es wäre auch so ein kleiner Lifehack für alle, die das nächste Mal fliegen gehen, dass sie das beobachten. Da fragst du, gab es ein besonderes, lustiges oder inspirierendes Erlebnis mit ängstlichen Passagieren? Und ich habe ja gesagt, dass wahrscheinlich ungefähr die Hälfte der Menschen an Bord Flugangst hat. Wenn das Menschen zugeben, sind es oft nur Frauen, die es zugeben, witzigerweise. Man kann aber davon ausgehen, dass viele Männer auch Flugangst haben. Und jetzt das nächste Mal, wenn du fliegen gehst, beobachte bitte mal Männer. Und wenn du, und jeder kann es jetzt zu Hause oder du auch mal machen, mach mal eine Faust. Wenn du eine Faust machst, siehst du, dass diese Fingerknochen an der Hand weiß werden. So, und das ist das, wenn das jemand macht, also wenn jemand sich so an dem Sitz festhält, dass diese Knochen weiß werden, weißt du, dass derjenige sehr wahrscheinlich Flugangst hat oder auf jeden Fall da unter Druck steht. Das wäre so der nächste Lifehack, falls du mal wissen willst, woran du das erkennst, dass jemand Flugangst hat. Wenn du diese weißen Handknöchelchen siehst, weißt du, wahrscheinlich geht es dem gerade nicht so gut. Dann kann man ihn auch fragen. Na, auch Flugangst?
Ja,
also, ne, das wäre eine Idee.
Ja, und dann ist so eine Win-Win-Situation dann
genau.
Für beide. Huh?
Genau. Oder du sagst ja, ihnen geht es wahrscheinlich so ähnlich wie mir. Und er wird denken, hä, woher weiß die das denn jetzt?
Ja, man unterschätzt das auch. Also ich glaube auch, es sind wirklich viel, viel, viel mehr Leute mit Flugangst,
ja.
Wie man eigentlich denkt. Man denkt immer so, man ist alleine, aber das ist man am Ende überhaupt nicht.
Nein, ganz sicher nicht. Ja, cool.
Ja.
Also ich hoffe, wir konnten einige Fragen beantworten und konnten deine Flugangst vielleicht ein kleines bisschen weiter verringern. Und mir hat es in jedem Fall sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Also,
ja, super, super spannend. Und ich hoffe auch, dass es vielleicht für andere Leute ein bisschen helfen kann. Mir hat es auf jeden Fall mega viel geholfen.
Super.
Ja, das freut uns.
Sehr cool. Hast du noch
hast
Fragen?
Du denn schon
Mascha,
einen
hast du noch Fragen?
Flug?
Jetzt will,
also,
habe ich dich heute noch.
Ja, ich wollte gerne wissen. Ja, ich wollte gerne wissen, ob du schon einen Flug in naher Zukunft gebucht hast und wohin es für dich geht.
Ja, also ich versuche tatsächlich im Moment auch so ein bisschen die Flugangst zusätzlich zu verringern, indem ich einfach wirklich oft fliege. Und das habe ich dieses Jahr jetzt auch ganz gut hinbekommen, dass ich also jeden Monat mindestens einen Flug mache. Und ich würde jetzt im April ganz gern nach Portugal, weil da war ich noch nie. Und mir einfach vielleicht mal Porto angucken. Ja, sowas bisschen Näheres. Ja.
Sehr schön.
Portugal ist toll. Das kann dir Klaus bestätigen. Er ist ja lange auf der Kurzstrecke gewesen.
Ne?
Du kennst Porto auch.
Ja, Porto ist super.
Und ja, schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr, wie ich gesagt habe, ein sehr weiser und mutiger Schritt, sich der Angst zu stellen. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg auf deinem Weg.
Ich danke euch wirklich von Herzen. Es hat super viel Spaß gemacht jetzt heute.
Ja, sehr cool.
Und wir hoffen, dich bald als Crewmember an Bord zu begrüßen. Das wäre eigentlich natürlich so das Allerschönste, dass du irgendwann auf der Crewliste erscheinst.
Ja, also ich werde euch gern updaten.
Ja, und wenn du jetzt nach Portugal fliegst, dann versuch doch einen Flug mit Mascha dahin zu machen, weil dann kann Mascha dir helfen bei deiner Flugangst und dann geht ihr über die Brücke in Porto. Und diese Brücke, das ist so eine Stahlbrücke, die ist so hoch, wenn man da runterschaut, also es ist für Menschen mit Höhenangst nicht so ganz einfach, dann kannst du Mascha vielleicht helfen, was die Höhenangst angeht.
Ah, Mascha, wie sieht's aus?
Ja, das können wir mal machen.
Du siehst, Mascha ist noch etwas zurückhaltend, was das angeht.
Ja,
nein, aber es ist schon jedes Mal eine Überwindung. Aber ich muss sagen, ich habe es bis jetzt ganz gut geschafft und bin auch stolz auf mich.
Sehr cool.
Man darf sich auch selbst loben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Sehr cool.
Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch mit euch beiden. Hat mir wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht. Dir wünsche ich viel Erfolg weiterhin im Krankenhaus und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann an Bord. Und Mascha.
Ja, vielen, vielen Dank.
Genau, und Mascha wünsche ich auch alles Liebe und wir sehen uns hoffentlich auch sehr bald mal an Bord.
Ja. Dann würde ich sagen, bis dahin always happy landings, auch in Porto.
Mhm.
Und dir, Klaus, auch. Ne?
Okay.
Ich habe ja jetzt Urlaub.
Das ist gemein.
Und bin jetzt erstmal 3 Wochen raus, Gott sei Dank. Ich brauche jetzt mal eine Pause und freue mich auf meinen Urlaub. Und ja, genau.
Okay, alles klar. In diesem Sinne.
Dann schöne, ja.
Schönen Urlaub.
Schöne Grüße nach Trier und bis bald.
Bis bald, alles
Tschüssi,
klar.
Tschüssi, bis bald, tschüss. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.